Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe es alles dir dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Ich nehme Zuflucht zu Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich nehme Zuflucht zu Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich nehme Zuflucht zu Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Vielen Dank. Ganz herzlich willkommen zur Klasse 2, die nahtlos anknüpft an der Klasse 1 letzte Woche, die ich leider verpasst habe, weil das die letzten zwei Tage meines Retreats bei Lama Marut in Kalifornien waren. Ich habe sie mir aber gerade nochmal angehört und habe sie nachgehört und habe deswegen auch eure Fernsehdiskussion mitbekommen zum Ende der Klasse und bin gerade da mit Brigitte nochmal eingestiegen und wir haben weiter diskutiert an dieser Frage, ist das Fernsehen jetzt eine gültige Wahrnehmung oder ist es das nicht? Wir werden da im Laufe der Klasse nochmal drauf zurückkommen und werde dann nochmal eine Live-Debatte mit Brigitte führen, wie wir beide das sehen. Was ist die Klasse 2? Die Klasse 2 beschreibt drei Ebenen der Realität und baut damit auf der Wahrnehmung auf, die wir in Klasse 1 gemacht haben. Die erste Ebene dieser Realität sind Dinge, die wir einfach ohne Probleme und unmittelbar wahrnehmen können durch unsere fünf Sinne. Also Dinge, die wir hören, sehen, schmecken, berühren, riechen können. Und noch, es gibt noch einen sechsten, das ist der Mental Sense, also das ist unser Bewusstsein, unsere Consciousness an der Stelle. Auf Tibetisch heißt es Ngun Gyu, also offensichtlich erwiesene Dinge, die ich sehen und wahrnehmen kann durch die Sinne, die ich zur Verfügung habe. Diese Definition schließt ein, dass meine Sinne korrekt funktionieren. Also wenn ich blind bin und ich habe keine Eye-Consciousness, ich habe kein Sehvermögen, dann kann ich natürlich einige Dinge nicht als offensichtlich erwiesen, unmittelbar als Ngun Gyur wahrnehmen. Genauso, wenn ich taub bin oder irgendwelche andere Dinge meiner Sinne nicht funktionieren. Wir haben uns vor der Klasse nochmal kurz drüber unterhalten, was denn jetzt eigentlich es bedeutet, Dinge, die wir ohne Probleme wahrnehmen können und ob darunter auch Dinge gemeint sind, wie beispielsweise ein Auto, ja, welches ich zwar in Form von Farben, Colors and Shapes, Farben und Formen wahrnehmen kann, aber wo ich ja nach dem Verständnis der höheren Schulen ein Verständnis von Emptiness brauche, um es in seiner Eigenschaft als Auto tatsächlich erkennen zu können. Es muss in dem Moment ein Same aufgehen, der mir erlaubt, diese Farben und Formen, die ich durch meine Eye-Consciousness, durch meinen Sehsinn wahrnehme, auch tatsächlich als Auto zu identifizieren und zu bemerken. Und da hat die Brigitte das letzte Mal schon darauf hingewiesen, dass diese Frage davon abhängt, in welcher Schule ich mich befinde. Ja, in dieser Klasse befinden wir uns in der Sautrantica und Nur Geist, also Mind-Only-Schule. Und in der zählen wir das Auto, was wir wahrnehmen, auch wenn es durch einen Samen, der sich in unserem Geist öffnet, für uns entstanden ist, mit in die Klasse der Dinge, die wir ohne Probleme wahrnehmen können, also in die Dinge der Ngun Gyur, weil das für uns in dem Moment real existiert. Also wenn wir nicht aufpassen, vor das Auto treten, kann uns das Auto überfahren. Also für uns, auch wenn es durch einen Samen entstanden ist, existiert es real. Und in dieser Schule, der oder in diesen beiden Schulen, auf die sich diese Diskussion bezieht, nämlich Sautrantica und Mind Only, zählt es deswegen in diese erste Kategorie, die wir gerade skizziert haben, nämlich der Dinge, die wir ohne Probleme wahrnehmen können. Zweite Kategorie, Kokgyur, sind die verborgenen Dinge. Also man kann sie durch Beweisführung wahrnehmen, man kann sie sich erschließen. Und das klassische Beispiel ist die Leerheit, Emptiness. Ja, also wenn ich den buddhistischen Weg dieser Kurse, die uns ein Verständnis der Leerheit beibringen, gehe und ich habe zu irgendeinem Zeitpunkt ein intellektuelles Verständnis der Leerheit, weil ich begreife, dass das, was ich über meine Sense-Consciousness wahrnehme, über meine Eye-Consciousness, nämlich ein Auto, in Wirklichkeit eine Projektion ist, in der ich die Carness, die Autoheit projiziere auf diese Colors and Shapes, auf diese Farben und Formen, die ich vor mir sehe, dass das ein Verständnis der Leerheit erfordert, damit das, was meine Sense Consciousness mir liefert, auch tatsächlich zu dem Objekt wird, als dass ich es wahrnehme. Dieses Verständnis der Leerheit ist mir verborgen, also ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht direkt und unmittelbar wahrnehmen durch meine Sinne, sondern ich muss es mir durch intellektuelle Beschäftigung erschließen. In den unterschiedlichen Pfaden, die wir diskutieren, ist der Path of Preparation, also der Pfad der Vorbereitung, gekennzeichnet dadurch, dass er beginnt mit einem tiefen intellektuellen Verständnis der Leerheit. Also das ist nicht gemeint als die unmittelbare direkte Erfahrung der Leerheit, die Direct Perception of Emptiness, sondern hier ist es ein Deep Intellectual Understanding, wie es Venerable Phil formuliert hat, oder ein tiefes intellektuelles Verständnis der Leerheit. Venerable Phil hat in seiner Klasse gesagt, dass uns das am Anfang immer nur für ein paar Augenblicke zur Verfügung steht. Also wir sind in der Lage, im Moment des intensiven Wahrnehmens Leerheit zu erfassen, indem wir uns wirklich konzentrieren in einem Teaching und indem wir verstehen, dass die Carness, die Autoheit dieses Objektes Auto, was vor uns steht, keine aus ihm heraus innewohnende Eigenschaft, keine Self-Existence ist, sondern dass wir die hinaufprojizieren auf diese Colors and Shapes. Und dieses Verständnis dauert ein paar Sekunden und je weiter und oder ein paar Bruchteile von Sekunden und je weiter wir uns fortbewegen auf diesem Pfad, desto länger können wir dieses Verständnis der Leerheit intellektuell in unserem Geist aufrechterhalten und tatsächlich sehen. Die verborgenen Dinge, die Dinge, die ich nicht direkt wahrnehmen kann, teilen sich in grobe und feine Unbeständigkeit, also in Growth and Settle Impermanence. Und ein Beispiel für eine grobe Unbeständigkeit oder permanente Veränderbarkeit der Dinge wäre beispielsweise, wenn ich mit einem Stift schreibe, die Tinte leer ist und die Tinte ausgegangen ist, dann kann ich unmittelbar und sehr direkt wahrnehmen, dass sich dieses Objekt für mich verändert hat. Es schreibt nicht mehr, es hat keine Tinte mehr. Und eine subtle impermanence ist beispielsweise die permanente Veränderbarkeit unseres Selbst, unseres Ichs, ja, die auch im Millisekundenbereich vorangeht. Also ich bin in diesem Moment nicht mehr derselbe, der ich noch einen Moment vorher war. Die ist für uns aber so verborgen und so schwer nachvollziehbar, dass die in diese Kategorie der subtle impermanence, der feinen oder subtilen Unbeständigkeit fällt. Die dritte Kategorie sind die tief verborgenen Phänomene, die deeply hidden Phänomene oder die subtilen Gesetze des Karmas. Tibetisch heißt das Shintu Kokgyu, also tief verbunden. Und das schließt jetzt direkt an das, was die Brigitte das letzte Mal in der Klasse erzählt hat, ausgeführt hat und was auch die letzte Frage der Homework der Klasse 1 war. Nur ein Buddha, also ein erleuchtetes Wesen, welches über Omniscience, also Allwissenheit verfügt, ist in der Lage, die deeply hidden Phänomena, die tief verborgenen Phänomene, zum Beispiel die subtilen Gesetze des Karmas, tatsächlich zu erkennen. Vor dem Zustand der Erleuchtung ist niemand in der Lage, diese subtilen Phänomene zu erkennen und ihre Wirkungen zu beschreiben oder zu begreifen. Und die letzte Frage der Homework für Klasse 1 war ja auch eine deutliche Warnung, ja, zu sagen, wer das versucht, der wird sicherlich scheitern, respektive fallen, und mit fallen ist gemeint, in die Höllenbereiche fallen, weil er sich anmaßt, eine Aussage über Karma oder Wirkungen von Karma zu treffen, die so nicht statthaft ist. Für mich ist dieser Punkt in dieser Klasse irgendwo sehr wichtig, weil ich dort am Anfang auch in meiner eigenen Praxis einige schlechte Samen gepflanzt habe, indem ich gegen diesen Grundsatz verstoßen habe. Lama Marut hat es mal bezeichnet als, hat es mal ein bisschen weiter aufgedröselt und hat gesagt, wenn ich mit anderen Leuten über Karma spreche, dann laufe ich aus diesem Grund, ja, nämlich ich kann die subtilen Gesetze des Karmas nicht wirklich verstehen, laufe ich potenziell in drei Gefahrenbereiche rein. Der erste Gefahrenbereich, den nennt er das Blaming the Victim Game. Ja, also ich schreibe das dem Opfer zu und verstärke damit den Schmerz des Opfers. Klassisches Beispiel: ein Nachbar von uns erkrankt an Krebs. Wir gucken in unsere Tabelle mit den Karmic Correlations und sagen, aha, Krebs, schwere Krankheit, Karmic Correlation von did not protect life, also hat sich nicht vernünftig darum gekümmert, Leben zu schützen, weil das ist die Karmic Correlation für eine schwere Krankheit. Ja, aha, Problem erkannt. Ja, und dann vielleicht noch in ein wohlmeinendes, ich habe dir ja schon vor 2 Jahren mal gesagt, vielleicht solltest du deinen Fleischkonsum reduzieren oder vielleicht hast du in deiner Vergangenheit mal irgendwie schlecht mit Tieren gehandhabt oder dich vielleicht nicht um Leute in deiner Familie gekümmert. Also ich tue so, als hätte ich die karmische Korrelation dieser Krebserkrankung erkannt. Ja, ich maße mir den Zustand eines erleuchteten Wesens an und ich maße mir dann auch noch an, eine Empfehlung zu geben, in welche Richtung denn tatsächlich ein mögliches Kurieren dieses karmischen Defizits tatsächlich gehen kann. In diese Falle tappt man relativ leicht rein. Was wäre eine korrekte buddhistische Art, damit umzugehen? Nicht zu werten, nicht zu urteilen, sondern Compassion und Mitgefühl aufzubringen für den Zustand, in dem sich jemand befindet, ohne sich ein Urteil darüber anzumaßen, wie der denn entstanden sein könnte. Wir haben 64 Mental Imprints pro Sekunde nach den alten Überlieferungen, also 64 Samen pro Sekunde, die unser Geist produziert. Ich habe das in der Vorbereitung der Klasse mal hochgerechnet auf meine beinahe 49 Jahre und kam auf 100 Milliarden Samen, die ich in diesem Leben in meinem Geist eingelagert habe. Ja, in welcher Art und Weise diese 100 Milliarden Samen zusammenspielen in welcher kausalen Reihenfolge sie für mich Ergebnisse produzieren, wie viele vorige Leben ich hatte, in denen pro vorigem Leben auch 150 Milliarden Samen oder 100 Milliarden Samen eingelagert sind. Also wenn ich das mal ein bisschen zu Ende denke, dann komme ich auf Billionen. Ja, wir sind ja in dem Kurs Beweis der letzten und künftigen Leben, dann komme ich auf mehrere hundert Milliarden oder einige Billionen Samen. Und in welcher Art und Weise die in meinem Geist aufgehen, in welcher Art sie zusammenhängen und in welcher Art und Weise sie für mich zu Resultaten führen, das ist mir und niemand anderem wirklich zugänglich. Das kann nur ein Buddha sehen, der Ultimate und Deceptive, also die ultimative und die täuschende Wahrheit gleichzeitig sehen kann, der Omniscient, also allwissend ist und der nach den Gesetzen des Karmas das richtig erkennen kann. Also, wenn ihr als Lehrer unterwegs seid, wenn ihr Karma unterrichtet, und das tut jeder von uns, das tut er in der Familie, das tut er im Freundeskreis, das tut er bei Kollegen etc., dann seid sehr vorsichtig, in ein Blaming the Victim Game einzusteigen, weil die karmischen Korrelationen, die hinter dem stecken, was wir beurteilen können, für uns nicht transparent sind. Den zweiten Themenkreis, den Lama Mahut in diesem Zusammenhang tief verborgene Phänomene oder subtile Gesetze des Karmas skizziert, ist Misuse of Anecdotal Evidence, also die falsche Verwendung von Anekdoten, um damit die Gesetzmäßigkeit des Karmas nachzuweisen. Ja, das wäre beispielsweise, wenn ich euch erzähle, dass ich in der Vergangenheit immer sehr großzügig gewesen bin und jedes Jahr Tausende von Euro an den Kinderschutzverein gespendet habe und deswegen letzte Woche einen Auftrag über 1,5 Millionen bekommen habe. Ja? Das ist zwar schön, ja, und es ist ein schönes Beispiel, aber daraus abzuleiten, dass jeder, der dann ab diesem Zeitpunkt Tausende von Euro dem Kinderhilfswerk oder dem Tierschutzverband spendet, auch automatisch nach einer gewissen Zeitspanne einen Auftrag von 1,5 Millionen bekommt, wäre unzulässig. Ja? Das heißt, ein generelles Prinzip zu lehren, Großzügigkeit führt zu Reichtum, ist korrekt in der Abstraktion, und zu sagen, mir ist das im Übrigen auch passiert, und ein Beispiel zu nennen, ist auch korrekt, aber aus diesem Beispiel abzuleiten, dass es bei anderen genauso sein könnte, müsste oder sollte, oder vielleicht sogar einen Erwartungsdruck zu erzeugen, dass jeder, der das nicht schafft, irgendwie nicht ernsthaft genug seine Coffee Meditation gemacht hat oder nicht ernsthaft genug an seinem Karma gearbeitet hat, das wäre Misuse of Anecdotal Evidence. Also auch wenn ihr Beispiele verwendet, dann ist es gut, um den Leuten Vertrauen zu geben, aber daraus abzuleiten, dass das dann ableitbar aus diesem Beispiel genauso passiert, das ist nicht statthaft. Ja. Genauso wie uns Geshe Michael auch Beispiele vorstellt, wo Leute aus seinem Umfeld einen Partner gefunden haben, weil sie sich um andere gekümmert haben, aber daraus nicht ableitet, dass es jedem in der Audience an jedem Tag in der gleichen Zeitspanne genauso passieren muss. Ja, und ich kenne Leute in der, auch in der Dharma-Community, die über Jahre versucht haben, einen Partner zu finden, auch einen finden wollten, aber keinen gefunden haben, obwohl sie sich an alle Regeln des Karmic Managements gehalten haben. Aber vielleicht andere Samen hatten, die vorher aufgehen mussten, bevor sie tatsächlich in den Genuss kamen, dass dieser Samen, den sie dadurch gepflanzt haben, tatsächlich aufgeht. Also Karma ist nicht quantifizierbar aufgrund von Beispielen und es ist auch in seiner zeitlichen Logik, in der es eintritt, nicht prognostizierbar, wann es tatsächlich eintreten wird. Ein karmischer Samen kann, den Spruch kennt ihr, kann in jeder von drei Zeiten reifen und aufgehen. Er kann in diesem Leben reifen, er kann im nächsten Leben reifen oder er kann in jedem der Leben danach reifen. Ja. Be- bedeutet übersetzt, ich habe keinerlei Kontrolle oder nur sehr wenig Kontrolle über die zeitliche Geschichte, in der diese Samen aufgehen. Der dritte Fehlerbereich im Zusammenhang mit diesen tief verborgenen oder subtilen Gesetzen des Karmas ist das, was Lama Marut bezeichnet als das Face-Healer-Game, also das Wunderheiler-Spiel, ja, in dem, wenn wir mit anderen zusammen sind, die uns erzählen, dass sie seit zig Jahren sehr großzügig sind, aber über keinerlei Reichtum verfügen im Sinne von diese Samen sind aufgegangen, ja, wir dann wie bei einem Wunderheiler sagen, och, dann hast du nicht intensiv genug deine Coffee Meditation gemacht oder du hast nicht intensiv daran geglaubt, dass diese Resultate auch tatsächlich eintreten werden. Auch das sollten wir uns nicht anmaßen, weil es wiederum ein Verstoß wäre gegen unser Unvermögen, die subtilen Gesetze des Karmas insgesamt zu begreifen. Das bedeutet um Gottes Willen nicht, dass Karma nicht funktionieren würde. Ja, also Karma works und jeder, der etwas anderes glaubt, liegt gewaltig daneben. Das sagt Shantideva in unterschiedlichen Ausprägungen. Das sagt Nagarjuna an jeder dritten Stelle in seinen Ausführungen über Logik. Also Karma existiert, Karma works. Karma works funktioniert auch so wie in den Karmic Correlations anmoderiert, aber die Übertragung auf den Einzelfall, ja, die ist uns nicht vergönnt aufgrund der tief verborgenen Phänomene der Shintoku-Gyur und der tief verborgenen Gesetze des Karmas. Mir ist es wichtig, dass wir verantwortungsvoll damit umgehen, weil wir gerade am Anfang in unserer Begeisterung darüber, die Gesetze des Karmas erkannt zu haben, manchmal vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießen und dem einen oder anderen einen wohlmeinenden Rat geben, weil wir glauben, die Gesetzmäßigkeiten hinter einem Samen zweifelsfrei erkannt zu haben, die sich dort aufgebaut haben, was in dieser Form einfach nicht der Fall ist. Ich selber habe in meinem eigenen Leben bemerkt, dass es Lebensbereiche gibt, in dem mir Karmic Management total leicht fällt, ja, also wo ich irgendwie einen Lauf habe und kleine Modifikationen mache und große Resultate erziele. Und es gibt andere Lebensbereiche, in denen ich jahrelang sehr, sehr, sehr hart arbeiten muss, in denen ich, bevor ich auch nur kleinste Resultate sehe, vermutlich deswegen, weil ich irgendwelche alten Karmic Imprints, irgendwelche alten karmischen Samen oder Tendenzen in meinem Verhalten erst langsam und mühsam korrigieren muss, bevor ich auch tatsächlich kleinere Erfolge sehe an der Stelle. Und jeder, der sich von euch länger mit diesem Thema beschäftigt und das auch in der eigenen Wahrnehmung sieht, der wird, glaube ich, zu gleichen Schlüssen kommen. In dem einen fallen kleinere Dinge, die seine Gesundheit fördern, total leicht, aber er braucht Jahre, bis er mit Großzügigkeit ein bescheidenes Einkommen erzielt. Und andere haben jetzt irgendwie einen super Lauf in den wirtschaftlichen Dingen, aber brauchen Jahre, bis sie mit ihren gesundheitlichen Themen so weit über den Berg sind, dass die karmischen Samen, die sie gepflanzt haben, auch tatsächlich aufgehen. Gut, also das waren die dritten, die tief verborgenen Phänomene. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, kann man diese drei Ebenen, also erste Gungyur, Dinge, die wir sofort wahrnehmen können, die zweite, die Kokgyur, also die verborgenen Dinge, die wir durch logische Analyse erkennen, und die dritten, die tief verborgenen Phänomene, kann man die auf allen Ebenen wahrnehmen oder kann man auch mehrere Ebenen gleichzeitig wahrnehmen? Die Antwort darauf ist ja, kann man, weil diese Objekte auch durch diese unterschiedlichen Ebenen wandern in meinem Bewusstsein. Und beispielsweise, wenn ich ein Buddha bin, wenn ich Erleuchtung erlangt habe und wenn ich die Buddhaschaft erlangt habe, dann gibt es für mich keine tief verborgenen Phänomene mehr, sondern dann sehe ich im Prinzip die tief verborgenen Gesetze des Karmas in der gleichen Form, wie ich als Normalsterblicher die Farben, Formen und Dinge wahrnehme, die ich durch meine Sense Powers wahrnehmen kann. Wenn wir einen kurzen Blick in die Homework-Questions werfen, dann ist die erste Frage genau das, womit wir uns die letzte halbe Stunde beschäftigt haben. Also, was sind die drei Ebenen der Realität und was ist ein Beispiel für jede Ebene? Das erste, Ngun Gyur, die Dinge, die offensichtlich sind, also Farben, Formen und alles, was wir über unsere Sinne erfassen können. Das zweite ist verborgene Dinge, die wir uns nur durch eine Schlussfolgerung erschließen können. Klassisches Beispiel an der Stelle ist Emptiness oder ganz normale Alltagsphänomene wie mir fällt ein Stift zu Boden, indem er über die Tischkante rollt und ich höre eine Zehntelsekunde später ein Klack, wenn der Stift auf dem Boden aufschlägt. Habe ich gesehen, wie der Stift auf dem Boden aufschlägt? Nein, habe ich nicht, weil er über die Tischkante gerollt ist und ich nicht durch die Tischkante gucken kann. Aber ich habe gehört, wie es Klack gemacht hat, als er auf dem Boden aufgeschlagen ist. Also schließe ich daraus, ich treffe eine valide Schlussfolgerung, dass in dem Moment, wo ich den Ton höre, der Stift auch tatsächlich auf dem Boden aufgeschlagen ist. Das passiert uns in unserem Alltag relativ häufig. Also wir hören Schritte hinter einer für uns nicht sichtbaren Hauswand und wir treffen zu Recht die Annahme, dass wir demnächst einer Person begegnen werden, zu der diese Schritte gehören. Wir sehen ein verbeultes Auto vor einem Alleebaum und schließen daraus, dass dieses Auto mit dem Baum kollidiert ist und einen Unfall hatte. Ja. Diese Schlussfolgerungen müssen nicht immer richtig sein. Ja, also es kann sein, dass das Auto, was wir vor dem Alleebaum sehen, mit einem anderen Auto zusammengestoßen ist oder mit einem Laternenpfahl einen Block weiter und es der Abschleppwagen vor diesem Baum gestellt hat. Ja, aber für den Moment, in dem wir diese Schlussfolgerung ziehen und auf diese Situation treffen, ist es für uns ein Cogur, also eine für uns valide Wahrnehmung auf Basis einer Schlussfolgerung. Und das dritte, Shintu Kogyur, also das, was tief verborgen ist, eben die subtilen Gesetze des Karmas, die wir als abstrakte Gesetzmäßigkeiten lernen und weitergeben und lehren, aber in deren konkreter Anwendung auf den Einzelfall wir, wie ausgeführt, sehr vorsichtig sein müssen, dass wir nicht in die Falle tappen, zu urteilen, zu werten oder Schlussfolgerungen zu ziehen, die wir nicht schließen dürfen. Die zweite Frage bezog sich dann in den Answer Keys im Prinzip auf das, was ich gerade gesagt habe. Gibt es etwas, was in mehr als einer Ebene dieser Realität existieren kann? Und die Antwort darauf ist, ja, gibt es, weil verschiedene Objekte sich zwischen den drei Ebenen in Abhängigkeit von meiner Wahrnehmung befinden. Also wenn jemand blind ist, dann kann er nicht über die Sense Powers wahrnehmen, dass sich vor ihm ein blauer Ball befindet. Aber wenn er eine Person über einen blauen Ball reden hört vor ihm und er ihn ertasten kann, dann kann er daraus schließen, dass es sich um einen blauen Ball handelt. Also für den Blinden fällt der blaue Ball in die Kategorie Cogure, also ein nur durch deduktive Schlüsse zu erschließendes Objekt. Für den Sehenden fällt er in die Kategorie Ngungyur, also ein offensichtlich sichtbares Objekt. Für den Buddha ist eine karmische Korrelation, jemand erkrankt an Krebs, in der ersten Kategorie, in der Kategorie offensichtlich erkennbar, Ngungyur, aber eben nur für einen Buddha. Und für uns ist es in der dritten Kategorie, also Shintu Kogyur, das, was tief verborgen ist und das, was in den subtilen Gesetzen des Karmas tief verborgen ist. Die Frage 3 unterteilt nochmal die Valid Perception, die gültige Wahrnehmung, und fragt, nennen Sie die beiden ersten Typen der gültigen Wahrnehmung und in welchen Ebenen der Realität sie für die Wahrnehmung genutzt werden können. Und das erste ist eine direkte gültige Wahrnehmung, also damit werden offensichtliche Objekte wahrgenommen, wie unser Auto, Ngunsum Tsema Ngungyur auf Tibetisch. Und das zweite ist die deduktive gültige Wahrnehmung, also damit werden verborgene und tief verborgene Objekte wahrgenommen, also wie beispielsweise Emptiness oder eben die subtilen Gesetze des Karmas, die tief verborgenen Gesetze des Karmas. Also das heißt, diese Unterscheidung fasst quasi die Unterscheidung in die verborgenen und die tief verborgenen Objekte 2 und 3 in die Kategorie deduktive, also abgeleitete Wahrnehmung, abgeleitete gültige Wahrnehmung, und die erste, die direkte, unmittelbare, als eigene Kategorie direkte gültige Wahrnehmung. Dann haben wir noch eine vierte Frage in den Homework Questions. Nenne den berühmten ersten Satz aus Meister Dignagas Kommentar zur gültigen Wahrnehmung. Dieser Satz ist: Ich verbeuge mich vor dem einen, der sich zum Wahren wandelte, der allen Lebewesen hilft, dem Lehrer, der eingegangen ist in die Glückseligkeit und unserem Beschützer. Das ist eine Verneigung vor dem Buddha und eine Auflistung der fünf Qualitäten, die ein Buddha besitzt. Und das ist dann auch die fünfte und letzte Frage in den Homework Keys. Was sind diese fünf Eigenschaften, diese fünf Qualities, über die ein Buddha verfügt? Die erste bezieht sich auf den ersten Satzteil, Zemma im Tibetischen und im Deutschen hier übersetzt als die zu Menschen mit gültiger Wahrnehmung geworden sind, also im Englischen possesses persons with a valid perception. Und das bedeutet eben, sind durch Erleuchtung zu der Fähigkeit gelangt, tief verborgene Wahrnehmungen wie die subtilen Gesetze des Karmas, wie direkt gültige Wahrnehmung Ngungyur betrachten zu können. Also im Moment der Erleuchtung habe ich die Fähigkeit, eine für den Normalsterblichen tief verborgene Wahrnehmung wie eben die subtilen Gesetze des Karmas so wahrzunehmen, als sei es ein direkter Gegenstand, den ich durch meine Sinne tatsächlich wahrnehmen kann. Das ist also die erste Eigenschaft, über die ein Buddha verfügt. Die zweite dieser Five Qualities, dieser fünf Eigenschaften, über die ein Buddha verfügt, ist, die allen Lebewesen von Nutzen sein wollen und das mit großem Mitgefühl. Also im Englischen war das one who wishes to benefit all beings with great compassion. Also das, was ich mit großem, also Bodhicitta, ja, nämlich der Wunsch, aus großem Mitgefühl heraus allen lebenden Wesen von Nutzen sein zu können. Wie bin ich das? Dritte Qualität, als Lehrer, als Teacher. Also Buddhas sind allwissend, aber nicht allmächtig. Sie sind omniscient, aber nicht omnipotent. Und das bedeutet, sie können uns nicht durch Handlungen und Aktionen und durch Eingriffe in unser Leben von unserem Leiden erlösen, sondern sie können uns nur lehren. Ja? What do Buddhas do? They teach. Also, was unternehmen Buddhas, erleuchtete Wesen, um uns zu erlösen aus dem Samsara, aus dem Kreislauf des Leidens? Sie lehren. Ja? Also die einzige Möglichkeit, die ein erleuchtetes Wesen hat, uns aus unserer samsarischen Welt zu befreien, ist uns zu lehren. Die vierte Qualität eines Buddhas ist Gone to Bliss im Englischen oder in die Glückseligkeit eingegangen, also sich im Nirvana befindlich, von allen Mental Afflictions befreit. Und damit quasi der Zustand, der die anderen definiert, nämlich eben die beispielsweise den ersten sind zu Menschen mit gültiger Wahrnehmung geworden. Die letzte Qualität eines Buddhas ist der Protector, der Beschützer. Diese fünfte Qualität ist für uns deswegen wichtig, weil sie uns Hoffnung gibt, weil sie uns Faith gibt. Hoffnung gibt für die Zeitspanne, die wir brauchen, bis wir die buddhistischen Lehren und Weisheiten intellektuell so für uns selbst begriffen haben, dass wir in jeder Einzelheit auch daran glauben und sie für unser eigenes Verständnis so verarbeitet haben, dass sie uns tatsächlich hilfreich sind. Ja, also am Anfang haben wir Zweifel, am Anfang haben wir Dinge, die wir nicht verstanden haben, am Anfang haben wir Dinge, die uns nicht klar sind, die wir nicht verstehen, etc. Und um diese Phase zu überbrücken, braucht es eine Hoffnung daran, dass wir das eines Tages tun werden. Und das gelingt uns, indem wir die fünfte Eigenschaft des Buddhas wahrnehmen, nämlich den Beschützer, den Protektor zu sein, der ein Interesse daran hat, dass wir in den Zustand der Erleuchtung oder der Buddhaschaft gelangen, aus Bodhicitta, also dem tief empfundenen Mitgefühl für das Leiden der Wesen um uns herum, die wir erlösen wollen von dem ewigen Kreislauf im Samsara, von dem ewigen Daseinskreislauf. Ja, das waren die fünf Homework-Questions. Das waren die heutigen Elemente dieser zweiten Klasse. Und damit hätten wir eigentlich diese eher kurze Klasse schon hinter uns gebracht und hätten noch Zeit für Fragen, wenn es denn noch welche gibt aus eurem Kreise.
Also, ich hätte eine Frage.
Das hört sich an wie Eva, oder?
Ja, genau. Liebe Grüße aus Holland. Mich kann man leider nicht sehen, weil ich meine Kamera vergessen habe.
Okay, aber wir hören dich gut.
Das ist gut. Also ich habe mir die letzte Klasse auch nochmal angehört. Ich habe auch, weil ich habe gedacht, ich sage die gleich am Anfang, wenn ihr eure Debatte noch führen wollt, dann gebe ich euch den Input nochmal zu meinen Gedanken zu gültiger Wahrnehmung.
Ja.
Du hast eben gesagt, das Auto ist vor dem Baum. Und meine Deduktion erlaubt mir zu denken, oder ist bestimmt einer dagegen gefahren?
Ja, das verbeulte Auto vor dem Baum. Ja,
genau, das verbeulte Auto vor dem Baum. Ob das stimmt oder nicht, ist an dieser Stelle nicht relevant.
Richtig.
Das heißt, was ich verstanden habe, ist die gültige Wahrnehmung, ist gültig, weil sie nicht unter Einfluss von Drogen oder so ist, aber sie ist nicht unbedingt korrekt. Und letzte Woche hat die Brigitte gesagt, und da ist der Konflikt für mich, wenn ich also auf was gucke und da raschelt was und ich denke, es ist eine Schlange, hätte ich gedacht, das ist eine gültige Wahrnehmung, auch wenn sie nicht korrekt ist, dann ist es in Wirklichkeit nur ein Seil. Das heißt, meine Frage geht in die Richtung, ist gültige Wahrnehmung gleich korrekte Wahrnehmung? Und dann habe ich gedacht, eine korrekte Wahrnehmung gibt es ja eigentlich gar nicht. Also es geht ja nur darum, ist gültig das, was ich wahrnehme, durch direkt oder praktisch indirekt durch Deduktion? Also da bräuchte ich nochmal Input. Also gültig ja. Und korrekt, können wir die Begriffe trennen?
Also meine Wahrnehmung ist, es ist eine gültige Wahrnehmung, Weil sie aufgrund eines deduktiven Schlusses entstanden ist.
Der Schluss muss gültig sein, muss korrekt sein.
Der Schluss muss gültig sein, muss korrekt sein. Dann ist aber in meinem Beispiel die gültige Wahrnehmung, ich sehe ein verbeultes Auto.
Und wenn das Auto wirklich verbeult wurde, weil es gegen den Baum fuhr, dann ist es eine korrekte, deduktive Wahrnehmung.
Okay.
Ist das Auto verbeult, weil er 3 Tage vorher einen Unfall hatte und es zufällig neben diesem Baum abgestellt hat?
Weil es der Abschleppwagen dort abgestellt hat?
Dann ist es eine nicht gültige, deduktive Wahrnehmung.
Okay.
Was hieße aber gültig ist gleich korrekt.
Ja.
Okay. Das kann ich aber im Augenblick der Wahrnehmung nicht wissen.
Genau. Also die Frage ist auch eine korrekte Wahrnehmung, also das mit dem richtig und falsch, das hat man mir ja nun sehr erfolgreich ausgetrieben, weißt schon. Also ist das wirklich eine Schlange oder ein, klar gibt es da eine objektive Wahrheit sozusagen, aber warum ist das dasselbe? Warum kann es nicht gültig sein, ich sehe die Schlange? Das ist zwar nicht richtig, aber ich bin nicht unter Drogen und ich gucke da hin und ich denke, das ist für mich eine gültige Wahrnehmung. Warum ist das nicht eine gültige Wahrnehmung? Ich glaube, das verstehe ich nicht.
Also, für mich ist es auf jeden Fall gültig, wo wir jetzt im Moment beide ein bisschen schlingern, Brigitte und ich, ist die Frage, ob gültig und korrekt synonym verwendet sind und ob sich korrekt auf den Moment der Wahrnehmung bezieht.
Weil schau, in den Notizen steht ja auch, die Definition des Existenten ist das, was wir durch Pramana wahrnehmen. Ich nehme eine Schlange wahr, das ist für mich eine gültige Wahrnehmung. Bestimmt nicht. Aber gültig wäre sie für mich schon.
Darf ich kurz was fragen? Es ist ja auch, was sagen, es ist ja in der ersten Klasse ja auch das benannt worden, dass unsere Sinne uns täuschen. Das heißt, wir nehmen etwas wahr, wir sehen etwas, wir glauben auch, dass wir es sehen, aber es ist in dem Sinn quasi eine Täuschung. Es gab ja auch das Beispiel, der Zug fährt weg, der Nebenzug. Ich glaube, ich bewege mich in meinem Zug, dabei stehe ich noch, der andere Zug bewegt sich. Und deswegen ist das nicht eine gültige Wahrnehmung. Auch wenn ich im Moment glaube, sie ist gültig, aber meine Sinne täuschen mich. Und das ist ja genau dasselbe mit der Maus. Ich glaube, ich sehe eine Maus, aber beim näheren Hinschauen sehe ich, hey, nein, es ist ein Blatt, welches durch den Wind bewegt wird. Da ist gar keine Maus. Ich glaube nur, dass ich eine Maus sehe, aber meine Sinne täuschen mich, auch wenn ich nicht unter Drogen bin. Weil wir kennen alle diese Bilder, die wir anschauen, wir sehen optische Täuschungen. Die sind gar nicht so am Papier, aber wir alle sehen sie, weil unsere Sinne so sind, wie sie sind. Nämlich, dass wir gewisse Dinge so wahrnehmen, obwohl es nicht so ist. Das ist ja sozusagen bekannt, aber damit ist die Wahrnehmung nicht gültig, weil mein Organ mich täuscht. Das wäre meine Idee dazu und auch zu dieser Blatt-Maus-Geschichte.
Das ist die direkte Wahrnehmung. Und ich würde es, Petra, da also genau so auch auf die deduktive Wahrnehmung im Endeffekt übertragen, dass nur eine korrekte Schlussfolgerung eine gültige deduktive Wahrnehmung ist. Wenn ich die falsche Schlussfolgerung mache, das Auto hatte 2 Tage vorher einen Unfall, es steht zufällig vor dem Baum und ich mache die Schlussfolgerung, der ist wohl an dem Baum gefahren, dann ist das meines Erachtens keine korrekte deduktive Wahrnehmung.
Ich denke, genau darum geht es ja auch, dass wir uns klar sind, wir tun permanent Schlussfolgern Aber nur ein geringer Teil von unseren Schlussfolgerungen ist tatsächlich auch sozusagen korrekt in dem Sinn, dass es tatsächlich stimmt. Ne?
Ja.
Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann übertragen wir den Korrektheitsbegriff der Wahrnehmung, Ebene 1, auf den Korrektheitsbegriff der Deduktion, Ebene 1. Ja. Und nur wenn das Auto tatsächlich gegen den Baum gefahren ist, handelt es sich um eine korrekte deduktive Wahrnehmung.
Ja.
Ansonsten nicht. Ja. Ja. Auch wenn ich zum Zeitpunkt der Wahrnehmung dann nicht unterscheiden kann, ob es sich um eine korrekte handelt oder nicht, weil ich ja nicht weiß, ob meine Deduktion korrekt war oder nicht korrekt war. Das heißt, im Augenblick der Wahrnehmung oder des Momentes, wo ich Deduktion anwende, kann ich nicht sagen, ob es sich um eine korrekte oder eine nicht korrekte Deduktion handelt.
Darf ich was dazu fragen?
Ja, bitte.
Ja.
Angelika.
Hallo Angelika.
Ich meine, ich bin nur kurz dabei und ich verstehe das Ganze auch noch sehr schwierig, aber es ist doch für mich was Unterschiedliches, ob ich ein Auto wahrnehme und was ich drüber denke. Ich denke, es ist gegen den Baum gefahren, aber meine Wahrnehmung ist erstmal nur das verbrüllte Auto. Diese Schlussfolgerung ist doch
keine Wahrnehmung. Das ist der Unterschied zwischen direkter Wahrnehmung und deduktiver Wahrnehmung zwischen Klasse 1 und Klasse 2. Klasse 1 meiner Wahrnehmung, also ich sehe ein verbeultes Auto, ist eine Ngun-Gyur, also eine direkte, offensichtlich durch meine Sense-Powers wahrnehmbare Erscheinung. Das ist das verbeulte Auto. Ja. Das ist auch eine Zemmer, wenn wir die Wahrnehmung mit einbeziehen. So, und das zweite ist ein deduktiver Schluss, dieses Baum gefahren, weil das sich direkt vor diesem Baum befindet. Mhm. Und das ist der Unterschied zwischen diesen drei Kategorien, die wir in der Klasse gemacht haben, nämlich der erste direkte und offensichtliche und der zweite verborgene, ja, und damit durch Deduktion erschlossene Realität.
Okay, jetzt habe ich, danke.
Und ob die Deduktion richtig ist oder nicht?
Sagt ihr denn gleich das Licht?
Ja, weiß ich nicht.
Holger, hörst du mich?
Ja,
ich höre dich. Darf ich noch etwas fragen?
Ja.
Hallo. Noch nicht wegen dem Auto. Also ob meine Deduktion wahr ist oder nicht, das weiß ich nicht.
Ja.
Das weiß ich nicht. Was heißt das jetzt für mein Leben? Also wie gehe ich jetzt, wie setze ich jetzt das praktisch um? Brigitte hat, glaube ich, letztes Mal gesagt, dass wir uns achten sollen, mehr leben. Was mache ich jetzt genau mit dem? Weil in seltenen Fällen weiß ich, ob jetzt meine Deduktion wahr ist oder nicht. Das sind ja eigentlich immer Annahmen.
Ja.
Also beim Auto war ich jetzt dabei. Dann habe ich gesehen, wie das Auto gegen den Baum fährt. Aber da ist keine Deduktion nötig. Dann wäre dann die Deduktion, aha, der Fahrer war vielleicht betrunken oder hat zu wenig geschlafen. Oder was mache ich jetzt mit dem?
Ja, also ein Teil der Antwort habe ich versucht, in meiner Klasse zu geben, indem ich sehr vorsichtig bin in der dritten Kategorie, den Deeply Hidden Phenomena, dass ich nicht Leute verurteile oder in eines der drei Probleme, Face Healer, Blaming the Victim oder Anecdotal Evidence hineinfalle, die ich da skizziert habe. Das ist mal das Wichtigste, was ich für mein Leben als Schlussfolgerung ziehe, für die Klasse 3, also die Deeply Hidden Phenomena. Das gilt natürlich in der Schlussfolgerung auch für Phase 2. Ja? Also wenn ich ein streitendes Paar sehe und die Frau hat ein blaues Auge, ja, und ich ziehe die Schlussfolgerung, der Mann hat sie verprügelt, dann muss ich vorsichtig sein, diese Schlussfolgerung auch tatsächlich so dann zu verwenden in meinem Eingriff in dieser Situation. Und ich muss aufpassen, dass meine deductive perception an der Stelle falsch sein könnte. Also ich muss beispielsweise fragen, was passiert ist, um dann rauszufinden, dass, keine Ahnung, die Frau gestürzt ist oder irgendwas anderes passiert ist, was zu diesem zu meiner Wahrnehmung geführt hat in der Stelle. Also Vorsicht und Umsicht wäre meine Antwort darauf.
Danke.
Ja, Marianne hätte auch noch was.
Ich denke auch, dass es darum geht, dass man einfach eine allgemeine Achtsamkeit entwickelt, dass man eben nicht dauernd vorschnelle Schlussfolgerungen zieht. Denn wir sind ja damit ganz, ganz schnell, dass man wirklich trennt, was sehe ich und was schließe ich draus. Dass das ein ganz wichtiger Punkt ist.
Das finde ich mit dem besten Hinweis, dieses, was sehe ich und was schlussfolgere ich, weil ich glaube, darum geht es im Endeffekt beim Studium des Geistes, was wir ja hier ja tun, wie funktioniert unser Geist, dass wir das überhaupt erstmal trennen lernen, was sehe ich und was ist meine Schlussfolgerung draus. Und bezüglich der Schriften, deswegen ist es im tibetischen Buddhismus, ist einfach Debattieren ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil genau da überprüfe ich praktisch im Gespräch mit den anderen in einer sehr formalisierten Form, sind meine Schlussfolgerungen korrekt? Also da kriege ich ganz schnell im Endeffekt das Feedback von den anderen, sind meine Schlussfolgerungen korrekt oder ich entwickle praktisch in der Debatte eine korrekte Schlussfolgerung.
Ja. Venerable Phil wurde mal in der Karma-Klasse gefragt, ob ich negative Samen pflanze, wenn ich einer alten Oma in einem weiten Umhang über die Straße helfe und sich danach herausstellt, dass sie eine Sprengstoffweste trug und sich auf der anderen Straßenseite in die Luft gesprengt hat. Also solche Fragen kriegt man dann als buddhistischer Lehrer. Und seine Antwort war, nein. Ja, also wenn meine Valid Perception war, es ist eine hilfsbedürftige Oma, der ich für die Straße helfe, und ich stelle danach fest, es war gar keine korrekte Perception, sondern sie war falsch, dann habe ich keine negativen Samen gepflanzt in meinem Geist, sondern positive, weil ich zum Zeitpunkt meiner gültigen Wahrnehmung, nämlich eine hilfsbedürftige alte Dame, die richtige Entscheidung getroffen habe, nämlich sie über die Straße zu fahren, über die Straße zu begleiten.
Ich habe eine Frage.
Linda?
Benutzen wir jetzt das Wort gültig und korrekt als gleichen Begriff?
Darauf haben sich Brigitte und ich gerade geeinigt, ja.
Okay.
Und Luisa?
Ja, ich habe eine Frage. Ich werde es versuchen, auf Deutsch zu sagen. Was Sie gerade gesagt haben, dass wenn ich diese Oma helfe und danach sehe ich, dass das war für etwas schlecht und nicht etwas gut. Also, ja. Was passiert dann, wenn ich zum Beispiel etwas interpretiere, dass eine Person mir etwas sagt und das war Lügen zum Beispiel? Aber wie ich das immer verstanden habe, wenn jemand mir etwas nicht korrekt sagt, ist, weil ich das Gleiche mit anderen Personen mache. Also, vielleicht mache ich das auf Englisch und dann übersetzen Sie das, weil das ist sehr schwer für mich, auf Deutsch zu sagen.
Ja, ja, gerne.
Mach gerne auf Englisch.
So, according to karma, if someone is lying to me, it's because in the past I have planted this karma that I was lying to other people, and then I see that in other person, like the people around me are mirrors. Mm-hmm. So in this case, how do you connect that with this valid perception? Because valid perception is not only objects, it's not only to see a car or to see a house or the colors or the shapes, it's also the way people interact with me. Like if I see someone is lying to me or if I see someone is arrogant, then I am already deducting that this person is arrogant, is my interpretation. But at the same time, this is a reflection of my own karma. So for me, this is a bit confusing to understand, like, how should I go with this? I see someone is arrogant, should I take it as a reflection of my own karma, or should I take it as this is my interpretation?
Also die Antwort von Venerable Phil auf eine ähnlich gestellte Frage war sehr klar. Ich agiere immer auf Basis der Welt, wie ich sie im Moment erlebe, wohl wissend, dass sie zu 100% entstanden ist aufgrund der karmischen Samen, die in diesem Moment aufgehen. Ja? Also wenn ich jemand habe, der jetzt aggressiv ist oder versucht, mich zu schlagen, dann verteidige ich mich in diesem Moment und wende Schaden von meinem eigenen Körper ab, obwohl ich vielleicht ausgebildeter Buddhist bin und weiß, dass dieser aggressive Akt nur passiert ist, weil ich in der Vergangenheit selbst aggressiv gewesen bin. Aber ich verhalte mich in dem Moment immer so, wie sich die Welt mir präsentiert, auch wenn ich weiß, dass sie aus meinen Samen hervorgegangen ist. Was die beiden davorigen Fragen noch mit einbezieht, ist natürlich, ich bin vorsichtig mit Wertungen, ja, also, und ich bin vorsichtig mit deduktiven Schlüssen. Also, wenn mir jemand gegenübertritt und mir gegenüber eine Aussage trifft, dann glaube ich die nicht sofort, wenn ich aus der Vergangenheit weiß, dass mich diese Person schon öfter angelogen hat, sondern dann frage ich vielleicht nach, frage nochmal die Gegenseite und versuche herauszufinden, ist meine Deduktion an der Stelle richtig oder ist sie nicht richtig?
Okay.
Also typisches Beispiel, ein Kollege kommt zu mir und beschwert sich über einen anderen Kollegen, der immer Fehler macht, zu spät zur Arbeit kommt und nicht zuverlässig ist in diesem Team. Und wenn ich jetzt weiß, dass dieser Kollege, der mir gegenüber sitzt und der sich beschwert, in der Vergangenheit zu Übertreibungen neigt, ja, dann würde ich aufgrund der Aussage dieses Kollegen nicht sofort eine Maßnahme ergreifen, sondern ich würde mal hinterfragen, versuchen herauszufinden, ob man das quantifizieren kann, ihn mal bitten, konkrete Situationen zu nennen, in denen das passiert ist, mal ganz vorsichtig den Kollegen zu fragen, über den er sich geäußert hat und nicht sofort einen Schluss zu ziehen, jemand gibt mir eine Information und ich agiere, weil ich die als eine direkte, gültige Wahrnehmung bei mir verbuche. Das bezieht sich auch als Antwort auf das, was die Judith gefragt hat, wie gehe ich damit um? Nämlich, ich bin ein bisschen vorsichtig, ob des Wissens, dass deduktive Schlussfolgerungen auch falsch sein können.
Aber es könnte sein, dass wenn dieser Kollege auch übertreibt, ist, weil, wenn ich das sehe, ist, weil ich das Gleiche mache.
Ja. Ja, das ist durchaus möglich. Das ist nicht durchaus möglich, das ist Fakt in unserem Verständnis von Emptiness und Karma. Wenn mir ein Kollege gegenübertritt, der übertreibt, dann liegt es daran, dass ich in der Vergangenheit auch an der einen oder anderen Stelle übertrieben habe. Das ändert aber nichts an der Situation. Das ändert nichts, dass ich diese Übertreibung des Kollegen als Übertreibung behandle und nicht als Fiktion aufgrund meiner Samen, die da aufgehen.
Ah, okay.
Okay. Ja, Brigitte fügt noch an, in einer mitfühlenden, vernünftigen Art, klar.
Okay, danke.
Bitte.
Darf ich eine Frage zur Meditation stellen vom letzten Mal?
Was war die Meditation? Magst du es mir sagen? Ich habe sie nicht im Kopf.
Ganz ehrlich. Ja, da ging es darum, analytische Meditation über den Zweck des Zitats von Buddha, dass man eben, dass nur er oder jemand wie er Urteile treffen kann. Und am Anfang dachte ich, das ist ja klar. Und als ich dann drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass wir ja ständig Entscheidungen treffen müssen im Leben. Und deswegen ständig Beurteilungen treffen. Zum Beispiel, vertraue ich dem Verkäufer von dem Auto, dass er mir das Auto auch wirklich so verkauft, wie er sagt? Oder ist das in Wirklichkeit eine Gurke? Oder ist das jemand, dem ich mein Kind anvertraue? Und du musst den ganzen Tag irgendwelche Urteile treffen, weil du deine Entscheidungen darauf basierst.
Mhm. Ja.
Und das ist manchmal falsch und manchmal richtig. Und ich kann mir keine Welt ohne Urteile vorstellen, wenn ich Entscheidungen treffen muss.
Die Frage hier, glaube ich, ist, ich würde hier zwischen Urteilen und Entscheidungen treffen prinzipiell trennen. Es gibt im Karmic Management ein wunderbares, in dem Buch Karmic Management ein wunderbares Kapitel über Entscheidungen treffen. Und das Fazit des Ganzen ist, wenn du die richtigen Samen gesät hast, dann ist es egal, welche Entscheidung du triffst, egal bei welchem Verkäufer du dein Auto kaufst, bei dem, von dem du glaubst, dass er vertrauenswürdig ist, im Sinne deiner Beurteilung oder beim anderen, wo du denkst, na, das ist aber eine ganz schön zwielichtige Figur, bei dem würde ich lieber nicht kaufen. Je nachdem, welches Karma du gepflanzt hast, kriegst du einen guten Deal oder einen schlechten Deal. Also versuch vielleicht wirklich dieses Kapitel nochmal zu lesen. Ich fand das super beeindruckend. Ich bin ja ein Listenmensch und ich konnte das früher wirklich super cool. Riesenlisten mit Pros und Kontras machen. Das ist ja im Endeffekt das, was in dem Moment in deinem Kopf abgeht, ist dieses, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, macht er mir einen vertrauenswürdigen Eindruck, ich kenne drei Leute, denen hat er schon ein gutes Auto verkauft oder ich kenne drei Leute, denen hat er ein Auto verkauft, die nach 2 Monaten kaputt waren. Das ist ja das, was im Kopf abgeht. Aber was wirklich im Endeffekt, was passiert, hängt nur von deinem Karma ab. Das heißt aber nicht, dass du im Endeffekt den gesunden Menschenverstand ausschalten sollst. Ich weiß, dass das eine zweischneidige Antwort ist.
Es ist aber richtig, weil es geht um Leerheit, ne? Und diese Dinge sind leer. Ja. Danke.
Darf ich auch noch? Wenn man das, ich hätte auch noch eine Antwort, Ulrike.
Bitte.
Ich glaube, es trägt einfach zu viel Gelassenheit bei. Also ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis ist, mein Umgang mit dem Marketing, ja. Also ich habe mich früher mit einer sehr großen Leidenschaft, um nicht zu sagen Besessenheit, in Einzelentscheidungen eingemischt, ja, wie welche Schriftgröße auf den Folien, welches Folienlayout, welche Symbole, welche Bildsprache, lang oder kurz, etc. Und ich habe das einfach gehen lassen, ja. Also ich lasse jeden, und das ändert sich auch ständig, ja. Also heute hat Marketing eben dieses Template und morgen finden sie eine reduzierte Bildsprache toll und übermorgen wieder eine komplexe und so weiter und ich lasse durch mich hindurchziehen, weil ich weiß, aus genau diesem Grund, das ist sowieso nicht der Cause for Success jetzt bei den Kunden, sondern die Samen sind ganz andere und damit wird man bei diesen vielen Entscheidungs- oder Wahlmöglichkeiten, die du gerade angesprochen hast, einfach ein Stück gelassener, ja. Und kann sich ein Stück zurücknehmen, weil man ein Verständnis dafür hat, was die tieferen Ursachen davon sind.
Darf ich zum Abschluss noch was Einfaches fragen?
Ja, gerne, Christa.
Und zwar, wenn ich nach Sylt fahre auf dem Damm, dann sehe ich die Bahngleise vorne zusammengehen. Ich weiß aber, es ist nicht so, weil sonst würde da nie ein Zug rüberfahren können. Wie soll ich jetzt diese Wahrnehmung einordnen?
Das betrifft Brigitte das Klasse vom letzten Mal.
Genau, die fehlt mir noch.
Ja, die vierte Klasse vom letzten Mal und betrifft eine Sinnestäuschung, ja, und damit eine nicht gültige Wahrnehmung, weil an der Stelle mich durch die optische Brechung meine Sinne täuschen und mir anzeigt, die Schienen würden zusammengehen, aber in Wirklichkeit gehen sie das nicht.
Okay, also
die Wahrnehmungssicht, die der Bezug zur heutigen Klasse wäre, ich kann durch eine deduktive Schlussfolgerung, ich weiß, dass schon mal ein Zug in Sylt angekommen ist, die falsche Wahrnehmung korrigieren, indem ich sie erkenne als falsch.
Ja, alles klar, danke.
So einfach war es gar nicht.
Mit einem Wort optische Täuschung. Jetzt formuliert.
Dann?
Ich hätte eine schöne Geschichte zur optischen Täuschung. Habe ich jetzt gerade dran gedacht mit der Christa. Also so viel zur Sinneswahrnehmung. Ich habe eine neue Brille gekriegt und dann saß ich da bei dem Optiker und setze die neue Brille auf und das rechte Auge ist total verschwommen. Und dann sagt die, nee, das ist normal, was weiß ich, Sphäre, Achse, keine Ahnung, welche Story sie mir erzählt hat. Und meinte, nach 2 Tagen lernt das Gehirn erst im Endeffekt die Fehlwahrnehmung, die ich vorher hatte, nicht mehr zu korrigieren. Deswegen guckt es jetzt verschwommen aus. Also so viel zur Sinneswahrnehmung ist mal, fand ich jetzt ein gutes Beispiel. Unser Kopf macht da ganz schön viel, von dem wir glauben, dass es eigentlich 1:1 ist. Fand ich echt lustig.
Gut, dann vielen Dank für euer zahlreiches Online-Erscheinen. Vielen Dank an die Damen, die hier vor mir sitzen. Ich würde mich sehr unwohl fühlen, wenn ich nur vor einer Kamera säße und gar keine Live-Audience hätte. Also so viel zu. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und im Übrigen auch nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die mitgearbeitet haben, diesen Kurs zu übersetzen. Ich habe mir den gestern ausgedruckt und ich war total begeistert, wie umfassend, vollständig, toll gelayoutet und gut übersetzt dieser Kurs ist und wie einfach ihr es mir alle macht, dieses Kapitel hier zu lehren und meine Erfahrungen weiterzugeben. Also auch ganz lieben Dank an alle, die mitgelayoutet und übersetzt haben.
Danke fürs Teaching, Holger.
Gut, dann die Marianne noch mit den Prayers.
Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die 4 Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddha und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die 2 ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Dankeschön. Vielen Dank euch allen und bis
nächste Woche.
Bis dann.
Vielen Dank.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.